Insofern kann man sagen, ist Tim Cook von Apple sagen, entweder der Schlauste von allen oder der, der sich das irgendwann vorwerfen lassen muss vielleicht. In der Goldmine, im Datacenter kann ich Geld verdienen mit KI, aber das Eintrittsticket für die Goldmine, das wird immer teurer. Also das führende Modell zu entwickeln, das generiert einfach signifikante, massive Kosten. Du verlierst als CEO deinen Job wahrscheinlich nicht dafür, dass du zu viel ausgegeben hast im KI-Rennen. Wenn du aber diesen Trend komplett verpasst, wie Microsoft damals das Internet so ein bisschen verpasst hast, oder, dann wird es schwer und du musst vielleicht deinen Hut nehmen.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Christoph, hallo, wie geht es dir?
Moin, mir geht's gut, danke.
Christoph, wir waren neulich auf dem Netfonds Frühjahrskongress hier in Hamburg in der Handelskammer. Ganz feines Klassentreffen. Und wir haben mit dem Referenten Pip Klöckner ein Gespräch geführt. Du kommst so ein bisschen mehr aus der Tech-Ecke. Stell uns unseren Gast doch mal ein bisschen vor.
Genau, ich höre seinen Podcast regelmäßig. Pip Klöckner, bürgerlich Philipp Klöckner, ist, kann man schon sagen, einer der profiliertesten Tech-Analysten, auch Investoren von der ganzen deutschen Digitalszene. Der versteht auch, wie digitale Geschäftsmodelle ticken. Der kommt ursprünglich aus der ganzen Online- und Startup-Welt. Der hat viel Erfahrung mit Plattformen, mit Wachstum, mit Marketing, Tech. Vor allen Dingen kann er Dinge ziemlich gut auf den Punkt bringen. Das hat er auch in dem Vortrag dort gemacht, wo es viel um das Thema KI ging. Und wenn irgendwo ein Hype durchs Dorf getrieben wird, ist Pip meist der Typ, der jetzt erstmal trocken fragt, ob das Ganze überhaupt ein belastbares Geschäft ist. Darüber spricht er auch im Doppelgänger-Podcast mit seinem Co-Host Philipp Glöckler. Also die heißen beide halt einfach sehr ähnlich, daher der Name. Da kann man sagen, das ist eigentlich ein relativ unprätentiöser Wirtschafts- und Tech-Talk. Da geht es um KI, da geht es um Startup, da geht es um Börse, die großen Plattformen, da geht es um Medien, um digitale Geschäftsmodelle. Also alles, was gerade diese ganze Tech- und Wirtschaftswelt irgendwie bewegt. Das Ding hat ordentlich Reichweite. Ich glaube, so 50.000 bis 100.000 Leute hören das pro Folge. Also hat auch echt Wumms. Und er kann sehr gut erklären, wie gesagt. Und das haben wir auch mal genutzt, um mit ihm über ein paar Themen zu sprechen. Was wolltest du von ihm wissen, Malte?
Ja, wir haben erstmal natürlich über die großen Platzhirsche im AI-Rennen gesprochen. Und ich wollte von ihm wissen, inwieweit diese gemähte Wiese jetzt dazu einlädt, für kleinere, dynamischere Player jetzt einfach so ein bisschen vom Ruhm und Fame der Großen zu nehmen und noch überhaupt eingewechselt zu werden können. Das fand er ganz interessant und er hat uns mal so ein bisschen aufgezeigt, ja, wer am meisten von dem ganzen Hype profitiert. Ähnlich wie beim Goldrausch, ist es der die Schaufeln herstellt oder ist es der die Goldnuggets in der Schubkarre hat? Und das hat er sehr nüchtern und klar hergeleitet und es ist sehr spannend.
Ja, genau. Er hat ein paar Unternehmen gemacht, die man so nicht auf dem Schirm hat. Er hat aber auch zum Beispiel über die ganz Großen gesprochen. Er sagte auch an einer Stelle so sinngemäß, Tim Cook ist entweder der Schlauste von allen oder der, dem man es irgendwann mal vorwerfen wird, weil Apple in diesem ganzen KI-Rennen ja nicht die Rolle spielt, die man vielleicht erwarten würde von so einer großen Firma.
Vollkommen richtig. Und er hat eben auch mal aufgezeigt, dass eben die Lieferanten dieser ganzen Infrastruktur halt auch sehr stark davon profitieren können. Und er hat eben auch ein Stück weit Tipps gegeben, was Investoren jetzt noch richtig machen können.
Und auch erzählt, wie er selber KI nutzt. Ich würde sagen, lass uns da mal reinhören.
Sam Altman ist immer noch bei OpenAI. Das war eine deiner Predictions für 2026, dass er OpenAI verlässt, beziehungsweise dass OpenAI verkauft wird. Was passiert jetzt einmal in a nutshell im AI-Sektor?
Was passiert? Also auf OpenAI bezogen könnte man durchaus sagen, dass sein Stuhl gerade, ich würde sagen, ein klein bisschen mehr wackelt als zuvor. Das liegt einerseits daran, dass Google mit Gemini ein besseres Produkt gebaut hat, was vom Konsumentenmarkt, also Endkonsumentenmarkt, gerade so der Free-for-All-Markt, also ich will nicht eingeloggt sein, ich will auch nicht bezahlen, dann hat Google inzwischen sehr gute Produkte, die den Markt kleiner machen für OpenAI, würde ich sagen. Und im wichtigen Enterprise-Markt gewinnt Anthropic einfach gerade sehr stark und beansprucht einen Großteil der Marktanteile für sich. Und trotzdem wächst OpenAI, aber weiterhin auch noch sehr dynamisch. Aber im Moment könnte es sein, dass Anthropic dieses Jahr OpenAI beim Gesamtumsatz überholt, wenn man einfach nur die Entwicklung vorzeichnet.
Wir erleben ja gerade einen krassen KI-Boom. Also die ganze Infrastruktur wird auch gebaut, Datencenter etc. Wenn man mal zurückguckt in die Geschichte, die Eisenbahn hat ja auch die Welt verändert, aber die Investoren, die in die Schienenbauer investiert haben, die sind leer ausgegangen. Am Ende haben die Kohle die gemacht, sage ich mal, die auf die Kohletransporter gesetzt haben und Co. Wer ist gerade bei AI der Kohletransporteur und wer baut nur die teuren Schienen?
Ja, ganz gute Analogie. Also die Schienenbauer, man würde bei Infrastruktur ja eher an die Data Center denken, aber ich glaube, die größten Investitionen tragen, sind eigentlich die Modelle entwickeln. Weil das Anbieten von Rechenleistung ist eigentlich ein profitables Business. Also wenn ich mein Data Center vermiete, habe ich positive Deckungsbeiträge. Wenn ich KI anwende, also ich lasse irgendwie Claude oder ChatGPT in der Cloud laufen, auch damit lässt sich heute schon Geld verdienen, das an Unternehmen zu verkaufen. Aber die ständige Entwicklung von noch besseren Modellen, das ist das eigentlich, wo Hunderte von Milliarden an Rechenzeit für Trainingskapazitäten verbraucht werden. Und da muss man sich fragen, wann die Returns für dieses Rennen kommen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer Goldmine. In der Goldmine im Datacenter kann ich Geld verdienen mit KI, aber das Eintrittsticket für die Goldmine, das wird immer teurer. Also das führende Modell zu entwickeln, das generiert einfach signifikante, massive Kosten gerade. Deswegen würde ich sagen, dass vielleicht noch ein oder zwei der Modellentwickler auf der Straße bleiben. Um die großen Hyperscaler mache ich mir weniger Sorgen. Wenn es mal so eine Art platzender Blase oder Crash geben sollte, dann wären die Firmen, die am stärksten unmittelbar betroffen wären, wahrscheinlich CoreWeave und Oracle, weil die einfach sehr hoch verschuldet sind und sehr, sehr stark auf dieses Data Center Business gesetzt haben. Das heißt, die wären, glaube ich, am unmittelbarsten betroffen. Also die Firmen, die auch eventuell sich damit komplett verkalkuliert haben können oder sogar ein Totalausfall werden können.
Ach, wie weit ist das weg, wenn wir das Bild nochmal aufgreifen? Irgendwann war ja, ich sag mal, alles mit Schienen voll, die Infrastruktur war da. Da war dann auch klar, jetzt gewinnt der sie am klügsten nutzt. Haben wir das bei AI schon erreicht oder bauen wir da jetzt noch irgendwo Gleise ins Nirgendwo und hoffen, dass da mal was passiert?
Nee, also würden wir heute die Entwicklung neuer Modelle einstellen und nur mit dem arbeiten, was wir haben, dann würden wir Geld verdienen. Wir würden auch die bisherigen Investitionen über die nächsten 5 Jahre zurückverdienen, relativ gut. Da bin ich sehr optimistisch. Das Problem, sagen wir mal, warum die Firmen alle tief in den roten Zahlen bleiben, ist, weil sie immer gezwungen sind, noch bessere Modelle zu entwickeln. Ansonsten würden wir heute aufhören zu investieren in Forschung und Entwicklung, dann wäre das eine profitable
Industrie. Wer zwingt Sie dazu? Sie sich selber untereinander?
Ja, es ist halt das Wettrennen um den riesigen Pokal der AGI. Also weil jeder natürlich einerseits das beste Modell haben muss, damit er gewisse Marktanteile bekommt, also damit die neuen Kunden entscheiden, ich gehe jetzt zu Google oder ich gehe zu OpenAI oder ich gehe zu Anthropic. Dazu muss ich natürlich mindestens an der Spitze mitspielen in der Champions League. Und dann gibt es natürlich der ganz große Pokal ist halt, schafft es eins dieser Labore, sogenannte Superintelligenz zu entwickeln, also eine KI, die selber Software schreibt, die sich selber verbessert. Wenn man daran glaubt, dass das möglich ist, dann müsste man natürlich alles investieren, um dahin zu kommen. Weil dann würde man innerhalb von Tagen den gesamten Markt abgehängt haben, natürlich.
Aber wir reden ja wirklich über Hunderte von Milliarden, die jedes Jahr investieren. Sind das Investitionen schon aus einer Überzeugung heraus? Ich meine, bei Meta haben wir jetzt auch gesehen, dass die jetzt ihr ganzes Metaverse wieder zurückfahren. Oder ist das so ein bisschen auch die Angst, dass man das nächste Nokia wird?
Beides, würde ich sagen. Man glaubt, glaube ich, an das Ziel, noch wertvollere Intelligenz bauen zu können, die noch mehr Arbeit übernehmen kann. Und gleichzeitig hört man die zum Beispiel Mark Zuckerberg ja wortwörtlich sagen, dass er glaubt, 100 Milliarden fehl zu investieren, ist für ihn zu verkraften. Das sieht man ja gerade am Metaverse
genau.
Beispielsweise. Genau, 80 Milliarden verspielt, wenn du so möchtest, aber das hätte der nächste große Markt werden können. Und ich glaube, du verlierst deinen Job als CEO, also Mark Zuckerberg hat die Mehrheit der Stimmrechte, der verliert seinen Job eh nicht so schnell, aber du verlierst als CEO deinen Job wahrscheinlich nicht dafür, dass du zu viel ausgegeben hast im KI-Rennen. Wenn du aber diesen Trend komplett verpasst, wie Microsoft damals das Internet so ein bisschen verpasst hast, oder dann wird es schwer und du musst vielleicht deinen Hut nehmen. Insofern ist das schon ein Motiv, glaube ich, also das defensive Motiv. Ich möchte nicht der Einzige sein, der nicht dabei ist. Insofern kann man sagen, ist Tim Cook von Apple entweder der Schlauste von allen oder der sich das irgendwann vorwerfen lassen muss vielleicht.
Aber lässt dieses Rennen jetzt noch Platz für einen kleineres, gewieftes Labor oder stehen die Champions League-Halbfinalisten quasi fest?
Sehr gute Frage. Das ist letztlich eine sehr technologische Frage. Wenn man davon ausgeht, dass wir in den nächsten 10 Jahren keine bessere Technologie als diese Transformer-Modelle, diese LLMs erfinden, dann wird es hauptsächlich ein Kapitalwettrüsten sein. Dann geht es darum, wer kriegt am meisten Geld zusammen, um immer 1% mehr Performance noch rauszuholen aus den Modellen. Und man muss nicht mal diese Superintelligenz schaffen, sondern auch lange bevor man eine sogenannte Superintelligenz hat, gibt so viele Anwendungsfälle in der Programmierung, in Juraberufen, in medizinischen Berufen, die man auch mit heutigen Modellen schon sehr gut machen kann. Die Chance für den Outsider wären im Moment komplett neue wissenschaftliche Ansätze, zum Beispiel sogenannte World Models. Also das ist quasi ein komplett anderer Ansatz als die LLMs, die jetzt hauptsächlich aus Text und aus Daten lernen. World Models würden zum Beispiel mehr aus Videos und so Real-Life-Data lernen, also zum Beispiel aus den Daten von selbstfahrenden Autos, oder Überwachungskameras oder es werden Menschen teilweise dazu bezahlt, Kameras zu tragen, um solche Daten zu generieren. Und dann erhofft man sich, dass ein neues Modell, so ein World Model, quasi wie ein kleines Kind lernen kann. Also Kinder, Menschen lernen viel schneller als KI. Eine KI muss Millionen von Bildern sehen, um eine Katze von einem Hund zu unterscheiden oder eine Katze von einem Muffin. Ein Kind weiß das nach 3-4 Mal, was Wauwau ist und was Miau ist. Und man versucht es quasi nachzubilden, wie funktioniert der Mensch, der Kopf des Menschen. Die LLMs kommen dahin, aber sind sehr aufwendig. Wenn jemand diesen komplett neuen Approach bauen könnte, Yann LeCun, der ehemalige Meta-Chef, arbeitet an sowas. Fei-Fei Li, eine sehr bekannte Wissenschaftlerin, arbeitet an sowas. Das wäre sozusagen die Outside-Chance. Vermutlich würden die wegen des dann trotzdem aber hohen Kapitalbedarfs, wenn die so weit kommen, sehr schnell von einem der großen Konzerne übernommen werden, würde ich glauben. Also die hätten vielleicht für ein paar Tage den Pokal in der Hand. Gleichzeitig könnte aber, was immer die entwickelt haben, was immer die erforscht haben, wahrscheinlich sehr schnell repliziert werden, wenn man einmal den Ansatz kennt, wie es funktioniert. Je nachdem, wie gut man das mit Patenten schützen kann, wäre es zu einfach kopierbar und wahrscheinlich würde einer der großen Anbieter sie aufkaufen.
Wenn wir nochmal über diese ganzen riesigen Investitionen sprechen, die da reingesteckt werden, die hunderte von Milliarden, das geht ja viel in Datencenter, das geht viel in Rechenchips, wo vor allen Dingen natürlich Nvidia gerade extrem von profitiert. Was sind denn da in deinem Blick Unternehmen aus der zweiten oder dritten Reihe oder Segmente, die auch KI-Profiteure sind, die aber die meisten gar nicht gerade so auf dem Schirm haben? Weil also ich zum Beispiel denke mir so, ich würde ja eher einen Stromanbieter vielleicht oder jetzt mal einen Namen oder Neon oder wer auch immer investieren, weil die Datencenter, das brauchen sie alle an Energie.
Stromanbieter wäre mir noch, also das ist, sind indirekte Profiteure auf jeden Fall, wäre mir jetzt noch ein bisschen zu defensiv. Also wer ein hohes Maß an Sicherheit mag, für den sind Versorger sicherlich immer sagen, ein gutes Produkt. So ein bisschen spekulativer sind zum Beispiel die Hersteller von Gasturbinen. Also diese Datacenter werden derzeit hauptsächlich mit Erdgas betrieben, weil nur, ja, also wenn man neue Energie braucht, geht das eigentlich mit den herkömmlichen Ressourcen in den USA kaum. Das heißt, man baut sich eigene Gaskraftwerke neben die Datacenter und die werden betrieben mit Turbinen in der Regel von GE Vernova, also General Electric, von Siemens Energy, Caterpillar, Generac, also gibt es ein paar Namen, die auch schon alle sehr gut gelaufen sind, muss man sagen. Aber wenn man davon ausgeht, dass weiter die Investitionen, so wie es im Moment aussieht, vorangetrieben werden, dann sollte es auch zu einer erheblichen Knappheit von solchen Generatoren zum Beispiel kommen in der Zukunft. Und dann haben die vielleicht auch gar noch ein bisschen Luft nach oben. Ansonsten sind im Datacenter außer Chips natürlich auch noch viele andere Sachen drin. Also da ist irgendwie Verkabelung, Switches, sowas wie Arista Networks könnte man dran denken, Juniper, Cisco, das sind so die anderen indirekten Profiteure. Aber es geht letztlich bis zu Zeitarbeitsfirmen. Also irgendwelche Menschen müssen das auch bauen. Real Estate-Firmen müssen das entwickeln teilweise. Da gibt es viele Möglichkeiten.
Was machen denn deiner Ansicht nach viele CEOs oder auch Investoren falsch? In jedem Earnings Call wird ständig über AI gesprochen. Es sind aber doch immer nur wieder die Großen. Und du sagst gerade auch die ganzen Kleinen, die im Endeffekt an der Seitenlinie von der Entwicklung profitieren. Was machen Investoren falsch, wenn sie sagen, alles klar, wir gehen auf Nvidia und gut ist? Sehen die das ganze Spiel drumherum?
Also man könnte ihnen in der Vergangenheit jetzt schlecht vorwerfen, dass sie was falsch gemacht haben. Ne? Wer in den letzten 10 Jahren in Nvidia investiert gewesen war, oder nur in den letzten 5, der ist damit ja gut gefahren. Aber man kann sich diversifizieren. Wobei, wenn ich jetzt dann Turbinenbetreiber zum Beispiel oder Hersteller kaufen würde, habe ich letztlich das gleiche Risiko, die gleiche Korrelation. Die Frage wäre, wie kann ich mich noch absichern mit was selbst wenn Nvidia schief geht, ich weiter. Jetzt kann man sagen, wenn Nvidia ist zum Beispiel bedroht durch die Chips von den anderen KI-Firmen, also von Google baut seine eigenen Chips, AMD versucht im Rennen zu bleiben, Microsoft, Amazon bauen seine eigenen Chips, dann wäre vielleicht die Energieproduzenten oder die Turbinenhersteller kaufen so ein bisschen Hedge gegen Nvidia, wenn man so.
Wenn du ein eigenes PIP-Portfolio konzentriert aufbauen müsstest, wären da eben auch solche Turbinenbetreiber mit drin, neben den klassischen AI-Giganten.
Ja, also wenn ich weiter auf den KI-Trend setzen wollte, dann wäre das ein Sektor, den ich dabei berücksichtigen würde, definitiv. Ich würde außerdem auf große Softwareunternehmen setzen, also solche Unternehmen, die die Daten der großen Mittelständler und DAX-Konzerne verwalten, also ein SAP, ein Oracle, vielleicht ein Microsoft, IBM, Salesforce. Weil ich glaube, dass natürlich wird mit KI ganz viel neue Software gebaut. Es ist viel einfacher heutzutage Software zu bauen. Da wird es viele Startups geben. Aber das ist nicht wie große Konzerne einkaufen. Große Konzerne möchten eigentlich, dass SAP ihnen eine KI-Lösung bereitstellt oder dass Oracle und Salesforce ihnen KI-Agenten bereitstellen. Das heißt eigentlich, weil diese Firmen schon tief integriert sind in die Abläufe von, von Unternehmen, haben die eigentlich eine gute Chance, sagen, ihren Umsatz mit Unternehmen deutlich zu steigern. Also jedes Mal, wenn ich zum Beispiel einen Finanzbuchhalter oder einen Customer Service Angestellten ersetze mit KI, dann wird die Lösung ganz oft von einem der bestehenden Software-Vendoren verkauft werden und gar nicht zwangsläufig von einem neuen Unternehmen oder einem Startup.
Pip, letzte Frage. Du analysierst den ganzen Tag Geschäftsmodelle. Wie nutzt du selber KI oder nutzt du es so intensiv, wie du es auch immer besprichst, oder ist da so der Schuster, der am schlechtesten beschute, um das mal so zu sagen?
Ja, also ich nutze KI noch relativ wenig, um jetzt eigene Produkte zu bauen, also Apps oder so zu bauen, sondern dadurch, dass ich hauptsächlich intellektuell so analysiere, researche, nutze ich es natürlich auch genau dazu. Also ich bin gerade dabei, so eine wichtige Keynote für dieses Jahr vorzubereiten. Da würde ich sagen, dass ich 50% der Zeit spare und 30% bessere Qualität hinbekomme, weil ich gerade in der Zusammenfassung von Daten, Analyse, Auffinden von Studien, Auffinden von guten Abbildungen, da hilft KI extrem. Also früher hat man sich durch 40 Google-Ergebnisse durchgeklickt. Jetzt macht man eine sehr konkrete Anfrage, wonach man eigentlich sucht. Also ich möchte ein plakatives Beispiel für das und das haben und ich kriege maximal noch 3 Ergebnisse, aus denen ich mir das Beste aussuchen kann. Die Präzision ist da viel höher. Ich spare unheimlich viel Zeit dabei. Das ist ein gutes Beispiel. Ansonsten, wenn man sich mit KI beschäftigt, muss man auch immer wieder Studien, sagen wir, aktuelle Forschungslage so ein bisschen begleiten. Die haben ja typischerweise so ein Abstract, eine Zusammenfassung, aber man kann sich die natürlich auch in einfacher Sprache auf einem A4-Blatt zusammenfassen lassen oder sogar als Podcast zusammenfassen lassen mit Notebook LM von Google. Das ist noch eine ganz gute Möglichkeit, würde ich sagen. Ich lasse auch einzelne Slides manchmal erstellen, wobei das ist, da ist mir zum Beispiel Geschmack wichtiger. Also das wird so ein seelenloser Müll, wenn KI das macht. Also das PowerPoint-Deck baue ich dann schon auch selber. Aber in der Recherchearbeit lasse ich mir viel von KI helfen und spare da unheimlich viel Zeit.
Vielen Dank für die Einblicke, Pip. Und ich glaube, die große Keynote könnte die OMR sein. Genau. Spätestens da sehen wir uns dann wieder.
Danke sehr. Bis dann.
Danke sehr.